Deutschlandfunk Interview.
Herr Müller, wie schätzen Sie denn die Pläne ein, die Robert Habeck heute vorgestellt hat?
Also die Pläne, die heute vorgestellt wurden, orientieren sich im Wesentlichen an den Vereinbarungen des Koalitionsvertrags. Und dann werden eine Reihe prioritärer Maßnahmen herausgegriffen, die jetzt entweder noch zu Ostern oder andernfalls zum Sommer umgesetzt werden sollen. Und die Maßnahmen, die hier für die schnelle Umsetzung ausgesucht worden sind, erheben noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich würde schon sagen, dass das ein ambitioniertes Paket ist, was sich hier findet. Und insgesamt muss man sagen, das gesamte Dokument hebt wirklich die Latte ziemlich hoch für die Umsetzung. Das ist durchaus auch gewollt. Um nur eine Sache herauszugreifen, der Anstieg des erneuerbaren Ausbaus, der erreicht Ende der 20er Jahre ein Zielniveau von über 30 Gigawatt pro Jahr. Also ein Gigawatt entspricht in etwa der Kapazität eines Kernkraftwerks. Das ist sehr, sehr ambitioniert und das ist in dieser Form wirklich absolut neu.
Und ist es zu ambitioniert, wenn Sie sagen, die Latte liegt sehr hoch?
Ich denke, es ist ziemlich genau da, wo man sagen würde, wenn wirklich alle Zahnräder ineinander greifen, wenn jetzt alle Ministerien gut zusammenarbeiten, wenn auch von Brüssel im richtigen Moment grünes Licht kommt für die gesetzlichen Änderungen, die gemacht werden müssen, wenn auch die Bundesländer mitmachen, ja, dann ist es möglich. Aber es ist eben nicht viel Platz, dass Dinge schiefgehen können, aber ich glaube, es ist genau auch dieses hohe Ambitionsniveau, was wir einfach brauchen, um auf Zielkurs zu kommen. Agora Energiewende hat ja zu Beginn des Jahres unsere Jahresbilanz für das Jahr 2021 vorgelegt. Und darin analysieren wir, wie es im letzten Jahr ausgesehen hat mit dem Stand der Energiewende. Und wir stellen fest, es gibt einen sehr starken Gegensatz. Wir haben auf der einen Seite den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und ambitioniertere Klimaziele, die Reduktion um 65% bis 2030, Klimaneutralität bis 2045, also eine höhere Ambition. Gleichzeitig steigen die Emissionen anstatt zu fallen. Die Erneuerbaren gehen zum ersten Mal überhaupt wirklich merklich zurück. Das heißt, hier ist klar, die Ziele sind in akuter Gefahr. Und da brauchen wir eben genau ein solches ambitioniertes und umfassendes Maßnahmenpaket.
Das heißt, Sie sind zufrieden mit dem, was Robert Habeck da heute vorgestellt hat?
Im Großen und Ganzen würde ich das bestätigen. Die Frage ist jetzt, wie sieht es aus, wenn die einzelnen Punkte, die ja hier nur kurz zusammengefasst oder angesprochen sind, jetzt in die Umsetzung gehen? Und da muss wirklich darauf geachtet werden, dass Kurs gehalten wird. Und nochmal, das ist eine Aufgabe, die natürlich ressortübergreifend nur geleistet werden kann. Und von daher ist jetzt die Frage, wie sich auch andere Ministerien gewissermaßen beteiligen, daran das umzusetzen. Aber klar ist, jetzt hat erstmal das federführende Ministerium hier deutlich vorgelegt.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, bei der Umsetzung müssen jetzt viele Zahnräder ineinander greifen. Wo glauben Sie denn, könnte es besonders haken bei der Umsetzung?
Ich denke, ein Thema, was wirklich absolut zentral ist, aber auch wirklich nicht einfach, ist, dass genügend Flächen für Onshore-Wind zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen 2% der Landesfläche insgesamt für Windenergie an Land. Und im Moment haben wir weniger als die Hälfte. Die Windenergie ist in vielen Fällen eingezingelt oder umzingelt von einer, ja manchmal muss man es wirklich Verhinderungsplanung nennen. Das heißt, dass im Grunde genommen die möglichen Flächen zurückgestuft werden, beispielsweise durch sehr hohe Abstandsregelungen. Das betrifft Wohnbebauung, aber manchmal auch beispielsweise Drehfunkfeuer oder bestimmte Gebiete, die die Bundeswehr für sich in Anspruch nimmt. Und hier jetzt hinzugehen und gemeinsam mit den Ländern eine Lösung zu finden, wie man diese 2% tatsächlich schafft, aber eben auch diese sehr schnell umsetzbaren Maßnahmen über die Flugsicherung, über die Bundeswehr wirklich aufs Gleis zu bekommen, das ist ausgesprochen wichtig, aber da hat Habeck ja auch schon angekündigt, dass er in den Dialog treten will mit den Ländern. Und da müssen wir jetzt schauen, wie sich dieser Dialog dann tatsächlich vollziehen wird.
Hätten Sie Tipps für Robert Habeck für diesen Dialog, wie er die Maßnahmen in den Ländern umsetzen kann?
Also Tipps möchte ich hier keine geben, aber ich glaube, es ist sehr klar geworden, dass es eine wirkliche Priorität ist und dass es auch in angemessenem Umfang berücksichtigt ist. Ich denke, es gibt da natürlich einen Joker, den er in der Hand hält. Und zwar ist es möglich, auch über eine Änderung im Baugesetzbuch, das ist explizit im Koalitionsvertrag festgehalten, auch ein Bundesgesetz zu nehmen, was diese Flächen mit freigeben kann. Aber hier ist ganz klar, er sucht den Weg des Dialogs und langfristig ist es natürlich auch sehr wichtig, dass die Länder mitziehen.
Wo besteht in Ihrer Meinung nach noch Bedarf, weiter zu konkretisieren im Ausbau, in der Umsetzung? Gibt es da Punkte, die Ihnen einfallen?
Also ich denke, der Bereich Stromsektor ist wirklich umfassend gewürdigt in dem Dokument und man sieht auch, dass viele Maßnahmen hinterlegt sind. Gerade auf die Solarenergie wird sehr kurzfristig auch gesetzt, meines Erachtens auch zu Recht mit dem Solarbeschleunigungspaket, weil die Solarenergie kann schneller reagieren als der Wind.
Und es wird auch auf Gaskraftwerke gesetzt. Hat Sie das überrascht?
Das muss man jetzt vom Kontext her folgendermaßen einordnen. Wir haben auf der einen Seite den Ausbau der Erneuerbaren, die die Energiemenge zur Verfügung stellen müssen, die wir an grüner Energie brauchen. Gleichzeitig müssen wir natürlich die Versorgungssicherheit gewährleisten, vor dem Hintergrund vor allen Dingen des jetzt anstehenden Kohleausstiegs bis 2030. Die Vollendung des Atomausstiegs steht natürlich auch noch an, aber die Kapazitäten, die dort vom Netz gehen, sind eigentlich nicht mehr so signifikant. Das heißt, um den beschleunigten Kohleausstieg gut hinzubekommen, brauchen wir natürlich die gesicherte Leistung und auch langfristig brauchen wir Kraftwerke, die flexibel einsetzbar sind und langfristig müssen die mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Worum es jetzt geht, ist, diese Kraftwerke schon heute zu bauen. Aber wir haben eine Lücke, eine zeitliche Lücke, in der eben dieser grüne Wasserstoff noch nicht zur Verfügung steht. Und die muss dann auch mit fossilem Gas geschlossen werden. Das ist aber, wenn wir uns angucken, wie ein Transformationspfad aussieht, tatsächlich der Weg, der gangbar ist. Entscheidend ist, dass jetzt schnellstmöglich grüner Wasserstoff auch tatsächlich kommt. Das ist im Papier aber tatsächlich auch vermerkt.
Wenn Kritik ausgesprochen wird an Klimaschutzmaßnahmen, dann geht es immer auch um den Punkt der sozialen Verträglichkeit dieser Maßnahmen, weil die oft teuer sind und sich vielleicht nicht jede und jeder leisten kann. Glauben Sie, das wird klappen, dass das Ganze sozialverträglich umgesetzt wird?
Die größten Sorgen in Bezug auf die sozialen Verwerfungen mache ich mir derzeit tatsächlich aufgrund der fossilen Energiepreise, die sich ja zeitweise mehr als verzehnfacht haben, wenn man auf fossiles Gas schaut. Und die Leute, die im Moment einen neuen Stromversorger, einen neuen Gasversorger suchen, die merken das ganz unmittelbar. Die Preise sind massiv gestiegen und hier muss man kurzfristig gegensteuern, weil das sonst fälschlicherweise der Transformation auch zugeschrieben werden könnte. Langfristig muss gute Sozialpolitik mit Klimapolitik eng verzahnt werden, sodass beispielsweise Einnahmen aus dem CO2-Preis dann auch so zurückverteilt werden, dass am Ende unterm Strich geringere Einkommen positiv dastehen. Ich glaube, das ist eine laufende Aufgabe, die wird über die Legislaturperiode noch größer werden. Akut haben wir es aber mit einem Problem zu tun, was sozialpolitisch abgefedert werden muss, beispielsweise durch Wohngelderhöhungen, Anpassungen anderer sozialpolitischer Maßnahmen und auch durch den steigenden Mindestlohn, weil fossile Energien im Moment ausgesprochen teuer sind.